Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge entsteht mit freundlicher Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme. Erhältlich in deiner Apotheke. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, denn ich bin ihr großer Fan. Sie ist eine der erfolgreichsten Musical-Darstellerinnen Deutschlands. Sie hat eine Stimme, die einzigartig ist und mit der sie mich immer wieder neu berührt. Sie ist ein Herz von einem Menschen und eine wirklich großartige Künstlerin. Freut euch mit mir auf das Gespräch mit der Sängerin und Schauspielerin Sabrina Weckerlin. Liebe Sabrina, herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, Wahnsinn, hallo.
Ja, ja.
Da schlafe ich halt richtig gut bei so einer Anmoderation.
Mich. Ja, das kam von ganzem Herzen.
Dankeschön.
Sabrina, du hast eine wirklich ganz unglaubliche Karriere gemacht und so viele tolle Rollen gespielt und geprägt und so viel gesungen. Wir haben so viel zu besprechen und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich möchte mit dir über deinen Weg sprechen und diesen sehr besonderen Beruf. Aber zuerst möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern einen kleinen Überblick über deine Rollen geben. Das war jetzt diese Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, war bisher meine schwierigste. Ich habe angefangen, habe geguckt, welche Rollen du gespielt hast. Und dann habe ich gedacht, nee, aber sie hat ja auch noch in so vielen Filmen gesungen. Und dann habe ich gesehen, Annie, du hast ja so viel Ehrenämter auch und du hast Preise gewonnen. Also es ist so viel, was du machst. Du hast Solo-Projekte, Solo-Songs, Englische, ein Album, deutsche Songs, so viel. Also ich fange einfach mal an. Und du sagst, wenn ich was ganz Wichtiges vergessen habe. Du warst Konstanze in Die drei Musketiere, Elisabeth in Die Legende einer Heiligen, Elphaba in der Deutschland-Premiere von Wicked, Marguerite Arnaud in Marie Antoinette, Alruhn in Bonifatius, Lucy Harris in Jekyll and Hyde, Johanna in Die Päpstin, Susanne Glöckner in Kolpings Traum, Natalie Goodman in Next to Normal, Morgana Le Fay. Das ist eine Rolle, die wurde dir auf den Leib geschrieben, richtig? Müssen wir auch noch drüber sprechen. Ja. In Artus. Wilhelmine in Friedrich, Stella in Bussi, Mary Cullen im Medicus, Carla in Tarzan, Lotte in Goethe, Onka in Matterhorn ist so viel. Elsa in Die Eiskönigin, natürlich Marianne in Robin Hood. Mhm. Und jetzt gerade ganz aktuell Anne Hathaway und Julia. Dann warst du in so vielen Städten auf der Bühne, in Hamburg, in Oberhausen, in Stuttgart, in St. Gallen, in Fürth, in Fulda, in München, in Essen. Ich habe so viel aufgeschrieben. Du warst auf einer Tour durch Amerika, durch Russland, durch die Schweiz und durch Japan.
Ja.
Okay, ich mache weiter. Ich weiß gar nicht, was ich weitermachen soll. Du hast viele, viele Songs aufgenommen. Wenn man dich bei Spotify sucht, sind deine eigenen Songs. Dann bist du bei Compilations, bei ganz tollen Weihnachtsshows mit Weihnachtssongs, so viel. Du bist, das finde ich persönlich ganz schön, bei den Special Olympics aufgetreten mit Alexander Klavs. Und ihr habt gesungen, I Can Go the Distance. Das ist gar nicht so lange her, ne?
Nee, noch nicht.
Nicht so lange her, können wir auch drüber sprechen. Dann bist du Schirmherrin bei der Stiftung für das kranke Kind und im Kuratorium von der Deutschen Kinderkrebsnachsorge. Auch toll. Du hast Preise gewonnen, unter anderem als beliebteste Darstellerin und schönste Musical-Stimme. Den Preis würde ich auch direkt sofort verleihen wollen.
Oh, danke schön.
Oh, jetzt sage ich dir was, damit wirst du nicht rechnen. Also, ich kenne dich natürlich schon lange. Aber so richtig dein Fan geworden bin ich bei Musical Stars Unplugged bei Corona.
Oh Gott.
Schräg.
Dieses Livestreaming
Das war so sensationell. Du hast das so toll. Du warst ja die Moderatorin, hast durch den Abend geführt, hast auch gesungen, aber du warst so witzig, fand ich. Und so souverän, so cool. Seitdem bin ich dir, glaube ich, gefolgt. Und du hast so viel Schönes bei Corona gemacht. Du hast auch Corona einem versüßt. Du hast manchmal so Lives bei Insta gemacht und gesungen.
Ja, das stimmt. Ja. Also ich habe sehr viel versucht, da zu geben, weil ich auch selber gemerkt habe, wie man da so einfach sitzt. Also ich meine, man hat viele Sachen so entdeckt, irgendwie Clubhouse, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, habe ich auch gemacht.
Also ich war wirklich süchtig danach. Ich glaube, Corona war vorbei und nie mehr war ich drin. Ne?
Nee,
aber für die Zeit war das wirklich mein heiliger Gral, weil es einfach irgendwann, es hat einen so... rausgenommen, weil wir ja auch, also als Künstler, wir konnten ja nichts to go eigentlich machen. Ja. Wir konnten sehr wenig to go machen und dadurch sind eben auch tolle Dinge entstanden. Ich versuche ja auch immer, diesen Situationen etwas Positives abzugewinnen, mhm. weil natürlich die negative Seite, die könnten wir, glaube ich, alle richtig listen.
Ja.
Aber es gab auch viel, viel Positives, was ich da so erlebt habe und viel Tolles, was dann nicht entstanden wäre, wenn das nicht so gewesen wäre.
Ja, das war toll. Sabrina, wie ist es bei dir losgegangen? Du bist aus Furtwangen, in Furtwangen aufgewachsen im Schwarzwald. Ja. Du bist ein Schwarzwaldmädle.
Genau.
Ich weiß, meine Mama hat mal die Operette gesungen, das Schwarzwaldmädle. Daher kenne ich das ganz gut. Was würdest du jemandem, der das nicht kennt, sagen, wie würdest du das erklären, was ein Schwarzwaldmädle ist?
Das hätte, glaube ich, deine Mama wunderbar erklären können, die ja meine Sprecherziehungslehrerin war.
Ja, richtig.
Und die da wirklich mit meinem Dialekt schon zu kämpfen hatte. Ich würde jetzt heute behaupten, wenn ich auf der Bühne stehe, dass man es nicht unbedingt immer raushört, nur absichtlich, wenn ich es wirklich mache, absichtlich. Aber sonst würde man es nicht raushören, wo ich herkomme. Aber ich komme natürlich aus Furtwangen und da schwätzt man natürlich anders, gell?
Ja.
Und ja, also es ist ein kleiner Ort zwischen Bergen, wunderschön. Und ich glaube, als ich weggegangen bin, habe ich auch erst verstanden, wie wunderschön das ist.
Ja.
Es gibt mir auch immer wahnsinnig viel, wenn ich zu Hause bin.
Mhm.
Ich mag, dass am Sonntag wirklich die Bürgersteige hochgeklappt sind oder ab Samstag 13 Uhr eigentlich schon, wenn die Geschäfte zumachen, außer der eine Edeka. Da ist wirklich so eine Stille und so eine Ruhe, die ich dann ab und zu auch mal brauche, dass man das kurz mal so auf Standby schalten kann, das Leben. Aber ich muss nach ein paar Tagen oder 2 Wochen muss ich da auch wieder weg.
Ja.
Ich muss dann auch wieder was erleben. Aber ich bin so dankbar, dass ich diese 2 Welten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, dass ich die leben darf in diesem Leben. Das ist ein unfassbar großes Geschenk. Aber jeder, der in der Nähe ist von Furtwangen, das ist so zwischen Villingen, Schwenningen und Freiburg, auf dem Berg, der muss da mal vorbeigehen. Es ist wirklich einen Besuch wert.
Toll. Ja. Bist du mit irgendeiner Form von Tracht aufgewachsen? Mit diesen schönen Hüten, die es gibt?
So. Klar gibt es da die Trachtengruppe, aber wir haben natürlich, also ich war ja in der Stadtkapelle Furtwangen, in der Jugendkapelle, habe Klarinette gespielt und da hat natürlich jeder eine Uniform und eine Tracht und so. Aber es fällt da gar nicht so auf, dass das etwas Besonderes ist, glaube ich. Erst wenn man aus diesem Kreis raustritt, dann fällt einem erstmal so auf, ach so, das ist gar nicht normal.
Ja.
So ist es mir ergangen. Ja,
ach schön. Und hast du sehr früh angefangen zu singen? Bist du so ein, ist das der Anfang gewesen als Kind schon? Oder du hast auch getanzt, glaube ich, früh? Oder?
Ja, also Musik hat immer eine große Rolle in der Familie generell gespielt. Also es ist etwas ganz Normales, dass eben jeder so eine, also dadurch, dass wir auch Karneval bei uns ja Fasnet, dass wir das haben und das ist ja schon eine sehr musikalische Jahreszeit, singt eigentlich jeder auch und bei jedem Geburtstag, also wir waren glaube ich oder sind immer noch die Familie, die Geburtstage immer zusammen feiert, wo alle Cousinen kommen, Onkel, Tanten und so, wo man zusammenkommt und da war eigentlich immer Musik, also da wurde immer gesungen, also es gibt natürlich, jetzt kann man alles irgendwie filmen, früher war das noch nicht so, aber diese Aufnahmen, die wenigen Aufnahmen, die es gibt von früher, sind immer mit Musik und mein Papa hat irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, 5 oder 6 Instrumente gespielt. Und da war ich immer, also man war immer dabei, als kleiner Stöpsel war ich irgendwie schon dann immer bei diesen Konzerten und mit dieser Musik aufzuwachsen war total normal und in der Kirche natürlich, also mein Highlight war immer die Lieder, die man da singt, ne? Also mit dem anderen, das war natürlich als Kind auch super langweilig.
Ja.
Habe ich mich immer gefreut, wenn der Kirchenchor gesungen hat.
Ja.
Und man irgendwie mitsingen konnte. Also ich denke, dass das Musikalische kommt auf jeden Fall schon von zu Hause aus, dass man damit nicht belastet ist, sondern dass man da schon eingeladen wird, was zu machen.
Ja.
Und dann gibt es eben so, mein Onkel hat dann ziemlich viel gefilmt und es ist ganz spannend, jetzt wo ich mein Bühnenjubiläum hatte, wurden natürlich auch ein paar Sachen rausgekramt und da gibt es eben so ein Video, wo ich 3 Jahre alt bin und wo irgendwie meine Cousinen alle mit den Barbies spielen. Und ich sage dann, bitte ein bisschen Musik. Und meine Tante dann sagt irgendwie, ja, aber ihr spielt doch jetzt. Und dann bin ich einfach aufgestanden und dann habe ich angefangen zu tanzen, was ich so von der Hitparade oder von Dieter Thomas Heck irgendwie so kannte aus dem Fernsehen. Und habe, also man versteht nur so Brocken und ich singe dann so und ich singe dann nur, herzlich willkommen zu meinem Showprogramm.
Oh.
Und diese Aufnahme habe ich erst vor wenigen Jahren eigentlich zum ersten Mal gesehen. Und es hat mich wahnsinnig berührt, weil ich gemerkt habe, dass ich da schon einfach auch ein bisschen anders aussehe. Ich hatte ja auch immer schon blonder Lockenkopf und irgendwie war ich immer schon ein bisschen anders. Und ich glaube, dass man das ja als Kind oder da als Kleinkind gar nicht benennen kann, was das ist. Aber man hat ja irgendwas an sich, was dann irgendwie andere Menschen vielleicht, die einen begeistert ist, die anderen triggert ist.
Ja.
Und das weiß man noch gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, dass ich schon immer irgendwie was hatte, was da in dieses Schwarzwalddorf oder darf ich nicht sagen, Kleinstadt, sonst ruft die Mama wieder an, was da vielleicht nicht so reingepasst hat. Und das habe ich irgendwie schon, also es hat mich wahnsinnig berührt, dieses Video zu sehen, dass da so ein kleines Mädchen ist, was dann einfach sagt, ich will jetzt singen und tanzen. Und ohne, dass da jemand steht, mach mal das, sondern das kam einfach aus mir raus. Und ich glaube, das ist so, das kann ich eigentlich als Überschrift über mein ganzes Leben sagen, dass das einfach so passiert ist. Also manchmal in meinem Leben wünschte ich mir auch, ich hätte vielleicht einen ganz normalen Beruf, wenn es wieder schwierige Tage oder Momente gibt. Aber gleichzeitig sagt dann mein ganzer Körper, mein Verstand sagt auch, nein, in diesem Leben bist du eine Sängerin, in diesem Leben erzählst du Geschichten und gibst irgendwie den Menschen was oder versuchst was zu geben und was zu teilen vor allem. Und das ist dann so, ich kann das gar nicht in Frage stellen. Also und das war von klein auf sichtbar.
Wahnsinn. Ja. Und hast du dann in Gruppen irgendwie mitgemacht oder in der Schule hattet ihr Aufführungen oder wie hast du dann die ersten Schritte gemacht?
Also ich weiß, einer meiner ersten Auftritte war eigentlich für unser Schuldirektor, da war ich im Kindergarten noch und ich habe halt natürlich schon immer so sehr früh gebabbelt, sehr viel geschwätzt und habe dann auch sehr schnell auswendig gelernt. Ich weiß, ich habe dann ein Gedicht auswendig gelernt und es gibt eben nur noch einen Zeitungsausschnitt, wo er mich so auf dem Arm hat und ich dann aber vor der ganzen Schule, weil er verabschiedet worden ist, im Kindergarten dann da so ein Gedicht aufgesagt habe. Und dann mit 5 habe ich dann angefangen, Klarinette zu spielen und war dann da eben, so. Und ich habe aber immer zu Hause getanzt, aber es ist natürlich, wir hatten die Ressourcen auch gar nicht. Man muss sich vorstellen, heute ist es wirklich ein Privileg, dass man sagen kann, hey, da gibt es jetzt eine Jazz-Dance-Gruppe, da gibt es Ballett, also hier in Hamburg ja sowieso, in den Großstädten. Aber damals und auch jetzt noch, also das ist einfach ein kleiner Ort und da kommt einmal am Tag ein Bus, man kommt da auch nicht weg.
Ja.
Und es gab dann die Jugendmusikschule, wo ich auch eben Klarinette gelernt habe und mein Papa ist da dann immer hin und hat die immer genervt und hat gesagt, sie singt so gerne, holt doch mal eine Gesangslehrerin, weil sie wirklich jedes Instrument vertreten hatten.
Ja.
Und wir haben dann auch, ich weiß noch, ich war dann im Leichtathletik und dann war ich kurz vor der Kommunion, wo ich so 8 Jahre alt war und dann war so ein Ausschnitt in der Zeitung Jazz Dance in Furtwangen und so und dann nach der Kommunion durfte ich dann da mitmachen, weil bis dahin hatte man Angst, ich prell mir irgendwie einen Fuß oder so und dann kann ich nicht zur Kommunion, was man halt für Sorgen hat im Schwarzwald.
Ja klar, natürlich.
Und dann habe ich da angefangen mit dem Jazzdance und das hat mir so viel Freude gemacht und da habe ich dann auch ein paar Jahre später mein allererstes Geld verdient und zwar war das so, dass ich ja immer leidenschaftlich diese ganzen, ich hatte also Whitney Houston, Mariah Carey und diese ganzen Girlgroups und Boygroups, also mein Tagesablauf war immer irgendwie MTV zu gucken und Viva und so und die ganzen Videoclips, wenn ein neuer Videoclip kam, heute um 12 Uhr Premiere und so, man kannte das ja alles noch.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe dann, das war ein Song von Janet Jackson, Together Again, habe ich dann praktisch den so aufgenommen und dann habe ich mir die Choreografie so beigebracht und vor dem Jazzdance-Unterricht habe ich das irgendwie vorm Spiegel getanzt und dann sagte meine Lehrerin, ach, das ist ja klasse, ist das nicht der neue Janet Jackson-Tanz? Und ich sage, ja. Und sie so, warum kannst du den? Dann sage ich, ich gucke mir halt immer die Videos an und dann tanze ich das so nach. Und dann hat sie gesagt, weil sie hat eben in mehreren Orten unterrichtet und hat dann gesagt, du, ich habe gar nicht die Zeit dafür, aber kann ich dich filmen, wenn du den machst und dann gebe ich dir irgendwie 20 Euro oder so.
Okay.
Und das war eigentlich der Beginn meiner Einnahmequelle, weil was ich dann gemacht habe, ist, dass sie immer angerufen hat bei Viva oder MTV und hat gefragt, wann kommt das oder das Lied. Ich habe dann, mein Papa hat es dann recorded und ich habe den Tanz gelernt und ihr dann immer gezeigt, sie hat das gefilmt und sie hat das dann unterrichtet.
Verrückt.
Und irgendwann wurde ich dann so ein bisschen ihre Assistentin und dann durfte ich eben mit, wenn sie so Workshops gegeben hat und war dann, wenn man so Partnering gemacht hat. Aber ich war halt immer die Kleinste. Also ich habe das halt gemacht, als ich 10 und 11 war. Ne?
Okay, krass.
Also, und Naja, und dann hatte ich irgendwann zwei eigene Jazzdance-Gruppen tatsächlich schon mit 12. Okay. Und habe das dann selber unterrichtet dort im Ort. Hatte ich so 5- bis 7-Jährige und 8- bis 10-Jährige. Und habe dann halt richtig Unterricht gemacht und zweimal die Woche eben Kinder unterrichtet.
Wahnsinn.
Und also abgefahren. Das wäre heute ja gar nicht mehr möglich.
Nee,
ne?
Das in dem Alter nicht.
Aber ja, das war schon spannend und eigentlich dachte ich auch immer, ich werde Tanzpädagogin oder ja, eigentlich wollte ich auch aber Klarinette studieren, weil mir das so viel Spaß gemacht hat. Und als ich 10 Jahre alt war, kam ja dann tatsächlich eine Gesangslehrerin.
In die Musikschule?
In die Musikschule, okay. Die Evelyn Lang.
Okay.
Und ja, dann seit ich 10 Jahre alt bin, hatte ich dann Gesangsunterricht, aber klassischen Gesangsunterricht.
So
also
früh,
das war nur,
so jung.
Ja, das war eben nur so klassisch.
Ja.
Und selber habe ich halt immer Whitney Houston und alles so okay, rauf und runter und Gangsta's Paradise von Coolio.
Ja, klar.
Und dadurch, dass meine Schwester, ich habe ja 2 Schwestern und die eine ist 6 Jahre älter, die hat natürlich ihren Musikgeschmack und ja, dadurch war ich irgendwie immer... Also ich habe bei der Mini-Playback-Show in der 3. Klasse habe ich irgendwie What's Up von Fauna Blondes von Linda Perry. Ja, weil sie das immer gehört hat und ich war irgendwie so ein bisschen anders Influenced, wie man neudeutsch sagt. Und ja, also es war schon spannend, was da einfach passiert ist in meinem
total
ganzen Leben. Ja.
Und ich muss gerade denken, wenn du mit 12 schon unterrichtet hast, da hat eigentlich dein Profi-Sein schon angefangen, oder? Weil du hast es bestimmt total ernst genommen.
Ja, du musst halt auch ganz viel organisieren. Also
ja,
das heißt, ich musste ja dann, und damals gab es ja jetzt nicht Spotify oder diese ganzen Sachen, also ich musste ja dann immer den Unterricht zusammenschneiden, wo
stimmt,
ich weiß, okay, jetzt machen wir Füße.
Stimmt.
Und dann kommen die Drehungen durch den Raum und diese ganzen Sachen. Und ich musste mich, also dadurch, dass ich ja selber auch nicht so viel, sage ich jetzt mal, Wissen hatte, musste ich mir, ich habe mir dann so Bücher aus der Bücherei mit den, mit den Positionen von Ballett und diesen ganzen Sachen. Und du hast ja auch Verantwortung für so kleine Kinder und du musst ja Listen führen. Und dann gibt es ja auch Aufführungen. Das heißt, ich musste mir ja immer Choreografien überlegen. Und weil da waren ja ganz viele Auftritte, zum Beispiel eben auch an der Fastnachtszeit.
Ja, ja, ja.
Oder so Nikolausturn, weiß ich noch, da, der ganze Turnverein, ne, in einer Riesenhalle. Und dann musst du Kostüme ja für die ganz kleinen Mäuschen und für die Mädels, Jungs da irgendwie organisieren. Und ich habe parallel dann immer noch Praktikas gemacht in einer Behindertenschule, wo auch meine Schwester war. Und die habe ich dann auch mitgebracht. Also die waren dann auch in der Gruppe, irgendwie haben auch so mitgetanzt. Also das war einfach... die Schule lief tatsächlich nebenher. Auf jeden Fall lief die nebenher.
Ja.
Und ja. Und
du hast dein Leben schon gelebt, einfach in dem Alter, oder letztendlich?
Naja, also manchmal gucke ich so zurück und denke so, ja, wie krass, weil ich weiß auch noch, es gab dann immer die sogenannte Frauenfasnet, also wo nur Frauen sind.
Fasnet ist Fasnacht im Norden.
Fasnacht, Karneval im Süden, ja.
Mhm.
Und genau, bei uns heißt Fasnet.
Fasnet.
So, genau. Und da war natürlich die Freundin von meiner Mama und so und da war eben auch meine Tanzgruppen oder ich habe ja selber auch noch Unterricht gehabt, ich habe ja selber auch dann mitgetanzt in der älteren Gruppe, wo ich auch immer die Jüngste war.
Ja.
Und dann habe ich ja immer Sachen zusammengeschnitten. Das ist ja heute total normal, ne?
Ja,
dass man mehrere Songs nimmt und so ein Sample irgendwie macht, ne? Und damals war das ganz abgefahren und ich weiß auch noch wieder, ich habe so irgendwie so Michael Jackson und Britney Spears und was weiß ich was alles, habe so zusammengeschnitten wie so ein Showtanz halt. Ne?
Ja,
wir
ja,
hatten erst so Regenmäntel an und also mit Showtanz.
Okay, ja.
Und die Mama danach am Frühstückstisch, also Sabrina, das war ja so zusammengeschnitten, das war aber, was war das denn? Die Mama, das war doch cool oder so. Also das habe ich eben früher, was jetzt total normal ist, habe ich einfach mit meinem Kassettenrekorder.
Also,
da steckt einfach ganz viel Arbeit drin. Mit so einem Kassettenrekorder, eigentlich, du musst ja immer hinspulen, immer so. Also,
das ist verrückt. Ich habe auch ganz viel mit Kassettenrekorder aufgenommen.
Ja.
Und ich glaube, ich habe auch schon Interviews damals gemacht.
Ja.
Ich habe eigentlich auch schon das immer gemacht, was ich heute mache. Denke ich oft. Ich hatte ja auch so viel Unterricht. Oboe habe ich gespielt und Klavier. Und ich bin immer durch die Stadt gefahren zu meinem ganzen Unterricht. Und das war sehr viel. Und dann habe ich im Nachhinein gedacht, ich habe halt auch schon als Kind oder Teenie diesen Beruf angefangen.
Deshalb ist es ja auch so, also du kannst natürlich jetzt sagen, hey, man trainiert irgendwie die ganze Zeit, aber ich muss sagen, ich habe halt schon seit ich klein bin eigentlich meine Stimme trainiert, einfach so.
Einfach
weil
so.
Ich fand das immer, weißt du, ich habe dann im Zimmer, ich hatte immer einen lila Notenständer für meine Klarinette, für meine Noten, einen lila Notenständer und da, wenn man den nicht ganz aufgeklappt hat, war es wie ein Mikrofonständer und da konnte ich so eine Deodose reinmachen.
Wirklich?
Und da stand ich eben immer vorm Spiel und dann habe ich den ganzen Tag Mariah Carey, Whitney Houston und Celine Dion Alben gesungen. Den ganzen Tag. Xavier Naidoo, Jordi Nalan. So, den ganzen Tag, bis ich heiser war. Und für mich war damals, ich wusste auch nicht, dass heiser sein etwas Schlechtes ist. Ich habe immer gedacht, oh, toll,
jetzt hast du gut gearbeitet.
Jetzt bin ich heiser, jetzt wächst meine Stimme. Ich war immer davon überzeugt, wenn ich heiser bin, dann wächst die.
Ja.
Also, und deshalb ist es auch, also man hat das schon irgendwie vorbereitet, aber unbewusst. Also
unbewusst.
Das kann man ja so auch gar nicht planen. Nee. Und deshalb finde ich auch ganz viel Erfolg, also erfolgreiche Menschen später, das entsteht eben aus, klar, es müssen die, also ich habe meinen Eltern einfach ganz viel zu verdanken, weil die hatten eigentlich selber, wir hatten überhaupt nicht viel Geld, aber der Papa hat einfach probiert, er hat es gesehen, die hat da Spaß dran und hat uns eben so gefördert in dem,
was, euch Spaß
was uns
bringt.
Spaß macht. Ja. Und das war schon immer das Singen. Und die andere Komponente war eben auch, dass ich schon im Singen auch, also dadurch, dass ich ein bisschen andere Haare hatte, dass ich ein bisschen anders aussah und natürlich dadurch wahrscheinlich schon Menschen getriggert habe mit dem, was ich da einfach selbstverständlich mache. Also es ist ja auch, das ist auch in diesem Video, ist ganz spannend zu sehen, meine liebe Cousine Marion, I love you, aber die hat in diesem Video, wo ich dann so tanze, in meinem Showprogramm, hat die dann so ganz böse geguckt und zu ihrem Papa gesagt, der Papi filmt ja nur die Sabrina. Und man merkt dann richtig, wie ich sehe, dass er mich filmt, weil ich es gar nicht gesehen habe und ich dann so weggehe.
Ja, klar.
Das passt auch zu mir, weil bis heute bin ich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch.
Ja.
Man würde mich nie bei einer Karaoke-Night oder irgendwo...
Ja.
Irgendwo sehen.
Nee.
Ist immer noch kontrovers, muss man mit sich selber auch, also ich kann es für mich selber gut erklären.
Ja.
Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich, glaube ich, im Singen wahnsinnig viel Einsamkeit verarbeiten konnte und mich dann nicht alleine gefühlt habe. Also ich glaube, dass ich als Kind das nicht benennen konnte, aber da schon ganz viel mit Neid und Missgunst zu tun hatte und das ja in überhaupt keinster Weise einordnen konnte. Ich glaube, deshalb bin ich auch jetzt im Alter, dass ich da immer die Sachen gut einordnen muss. Alles, was mir so passiert, weil auch so viel passiert und so viele Energien auf einen einprasseln, dass man das irgendwie gut einordnen kann.
Ja.
Und ich weiß eben auch, und das weiß ich bis heute, also für mich gab es auch früher, ich habe so verschiedene Hautfarben, das war ja gar kein Thema irgendwie für mich. Ich habe das natürlich, klar sieht man das, aber ich glaube, für mich war eher so bei Whitney Houston, ah, die hat ja so Haare wie ich, die sehen ja mehr so, weißt du, was ich meine?
Verrückt,
das soll jetzt
halt
gar nicht vermessen klingen. Ich möchte auch niemanden angreifen, nur also wenn man eben Kinderbilder vor mir sieht, das sind halt nicht nur Locken, das ist eben schon wie so ein Afro.
Und ja,
das,
total.
Das war schon irgendwie komisch, weil ich irgendwie, also keiner meiner Familie sieht auch so aus. Ja, also meine, die eine Schwester hat naturrote Haare.
Ja.
Und meine andere Schwester Silke, die hatte braune Haare.
Mhm.
Mein Papa habe ich mit doch von meinem Papa, aber der hatte, den kannte ich nur mit Glatze tatsächlich.
Okay. Ja.
Mit so ein paar Löckchen hinten noch, aber nicht mit diesen Haaren. Und meine Mama auch nicht. Also das war schon... Weiß ich nicht, sah schon immer einfach anders aus. Und damit, das konnte ich auch nicht so richtig einordnen. Und dort, da bist du dann eben im Trachtenverein oder du bist so. Und ich wollte eigentlich, am liebsten, ich habe auch immer die Mini-Playback schon natürlich im Fernsehen geguckt. Ich wollte so gerne in diesem Kinderballett sein oder selber da mal mitmachen und so. Aber das war ja alles so weit weg. Und deshalb, ich bin heute, sitze ich manchmal da und kann es gar nicht fassen, dass ich aus diesem kleinen Kinderzimmer im Schwarzwald, dass ich das hierhin geschafft habe und dass vor allem so viele Leute, die als Poster an meiner Wand hängen, dass ich die kenne heute. Dass die, also das ist für mich nach wie vor, da habe ich keine Worte. Da habe ich wirklich keine Worte und das habe ich mir immer, ich habe mir nicht gewünscht, diese Menschen zu treffen, sondern ich habe mir gewünscht, dass das mein Beruf ist, dass ich singen darf.
Ja.
Und also deshalb, man findet mich eigentlich meistens in absoluter Dankbarkeit. Und das ist wirklich so. Also bei allem, was immer so mistig, sage ich immer, was da so mistig läuft, dass ich da trotzdem die Dankbarkeit in allem finde und mich selber auch immer wieder finde. Und dafür, deshalb bin ich diesem Schwarzwaldort auch so dankbar, weil ich glaube, also wenn ich es mir aussuchen hätte können, würde ich sagen, ich wäre gern in New York oder L.A. oder so.
Ja.
Oder London. Irgendwie auf die Welt gekommen, aber gleichzeitig, wenn ich es sage, ist es absolut richtig,
wie es war.
Wie es war.
Ja.
Und deshalb finde ich das auch so schön, weil wenn ich jetzt zurückfahre in den Schwarzwald und dann noch ein paar so Fasnitz-Veranstaltungen sind, dann ziehe ich da meinen Spettler an, unser Häs, also unser Kostüm, und bin da wieder in meiner Gruppe und, ja. und das ist ein ganz anderes Leben. Das ja. ist einfach ein ganz, ganz anderes Leben und gehe in meine Lieblingswirtschaften und ja. Auf der Straße treffe ich irgendwie natürlich jeden, kenne ich da irgendwie gefühlt, wenn ich durch ja. den Ort laufe und es ist einfach ein ganz, ganz anderes Leben und ich bin so dankbar, dass ich das alles leben darf.
Das ist toll, das ja. ist auch eine solche Erdung, die du dadurch hast.
Ja.
In diesem Job. Ich habe letztens auch von einer Frau, die ich ganz toll finde, der ich folge bei Instagram und die hat gesagt, sie wohnt in so einem kleinen Ort bei Berlin und keiner ihrer Freunde hat Instagram und sie ist Influencerin
ja.
und keiner checkt, was sie macht ja. und das interessiert sie eigentlich auch nicht, sondern sie ist da einfach als Mensch, wird sie gesehen und das ist bestimmt bei dir auch so.
Ja, das ist auch ein ja. großer Punkt, weil ich musste auch irgendwie lernen, ich meine, ich bin ich. Ich weiß, wie ich bin, ich weiß, was meine Macken sind, aber ich weiß, wer ich bin.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig in diesem Beruf, weil wenn du an einem bestimmten Punkt angelangt bist, und das war bei mir natürlich durch mein erstes Engagement, was ich hatte bei Drei Musketiere,
ja.
war ich sofort mit Alexander Klavs, war ich dann in den Charts und hatte einen ja. Popsong, aber ich war eben auch neben den damaligen absoluten Topstars,
ja.
Uwe Kröger und Pia ja. Daus, in meiner ja. ersten Hauptrolle irgendwie mit 18. Also ich habe natürlich da war es auf einmal pff,
ja.
ne, so. Und seit da merke ich eben, dass dieser Name Sabrina Weckerlin
ja.
so viele Menschen den irgendwie in den Mund nehmen und etwas malen, also ihr Bild malen.
Ja, ja.
Manche malen das mit Liebe, andere malen das mit ihren
ja.
Unsicherheiten oder was auch immer.
Ja.
Und das kriegst du dann einfach immer so hingeklatscht. Und es ist für mich wahnsinnig abstrakt, wenn ich mich kenne und auch weiß,
ja.
wer ich bin und dass ich nach wie vor einfach ein normales Mädel bin, was einfach gerne singt.
Ja.
That's it.
Ja.
Da gibt's erstmal gar nichts mehr ja. dazuzufügen. Wenn ich dann höre, irgendwo 100 Stunden entfernt bin ich Thema am Tisch oder und diese Menschen sprechen dann über dich, als ob sie dich sehr, sehr gut kennen.
Ja.
Und es läuft ja dann auch so, ich meine, wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, jemand, der vielleicht bekannter ist oder so, treffe ich die im Fahrstuhl, ist das für mich wahrscheinlich auch eine große Sache. Und ich erzähle, Mensch, ich habe XY getroffen
ja.
und so, aber ich empfinde, also ich sehe mich ja nicht
ja.
so, wie diese Menschen mich sehen.
Ja.
Ich sehe mich ja einfach nur, ich gehe meinen Weg und bin dankbar, was meines Weges kommt. Und
ja.
Mich davon zu distanzieren, ohne mich selber von mir selber zu distanzieren,
ja. Ja.
Das war eine große Arbeit und ist immer noch eine Arbeit.
Ja.
Weil du springst ja, also du willst ja auch sofort, man will sich auch sofort immer verteidigen. Man will auch irgendwie, also weil
ja.
ich bin ja auch so ein Gerechtigkeitsmensch und ich bin auch jemand, ich glaube, was ich kann mich sehr gut entschuldigen. Ich reflektiere mich so stark, dass ich, glaube ich, sehr gut weiß,
ja.
was passiert in
ja.
meinem Leben.
Ja.
Und wenn ich mich für etwas entschuldigen kann, dann mache ich das auch. Aber das ist ja auch nicht immer gewollt, denn es gibt eben Menschen, die begegnen dir offen und die gucken dich an als Sabrina Weckerlin.
Ja, ja.
Und es gibt eben andere, die gucken, die wollen, also die haben ihr Bild schon gezeichnet. Und
ja.
da kannst du machen, was du willst,
ja.
Weil sie eben durch ihre Filter drauf gucken und
ja.
weil sie vielleicht auch so drauf gucken müssen.
Ja.
Das ist etwas, was ich schwierig erlernen musste, weil für mich natürlich immer ist, wenn jemand sich blöd verhält oder wenn jemand irgendwie ein Arsch ist, ja,
ja,
dann finde ich den doof.
Ja, klar.
So.
Ja.
Aber ich würde mich nicht als solche Person bezeichnen. Und ich denke, man kann immer, man guckt, also man findet eben, wenn man jemanden unter gewissen Filtern anschaut, findest du immer Dinge, die du in diese Schublade einordnen kannst. Und was ich damit sagen will, ist, dass das etwas ist, damit lebe ich, das nehme ich an und das ist auch so, aber trotzdem weiß ich, wer ich bin.
Ja.
Und ich freue mich über jeden Menschen, der ungeachtet von seinen Sachen mich einfach als Sabrina sieht. Und das
ja.
ist das, womit ich mich identifizieren kann, als du eben sagtest,
ja.
Da ist man einfach dieser Mensch, da
ja.
ist man das Mädel aus dieser Straße,
ja.
Die einfach ein bisschen singt. Und ich
ja.
glaube, das war in meinem Ort, auch bis ich Elsa gespielt habe und dadurch präsenter war in den Medien oder so, hat mein Ort halt gedacht, ja, die singt halt so ein bisschen. Halt
so ein bisschen.
Ne? Ja, und, ja. Und dann haben, glaube ich, viele erstmal gecheckt, so, ach so.
Ach so.
Ach so.
Große Sache.
Ja. Und für mich war das aber nicht so. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es für mich keine große Sache war, aber es hat sich für mich, also wenn ich es beschreiben müsste, dann ist es so, dass die Vierschanzentournee, kennst du die? Wo Skispringen und so?
Skispringen, ja.
Naja, aber das war bei uns natürlich, ich komme ja aus dem Wintersportort. Ja,
klar.
War das bei uns immer, ist ein großes Thema. Und die kommt ja immer im Fernsehen. Mhm. Und aber davor, also bevor das im Fernsehen ausgestrahlt worden ist, gab es diese Vierschanzentournee wahrscheinlich auch schon. Und die haben Menschen auch schon gewonnen. Also nur weil es jetzt, also weil es einmal ausgestrahlt ist, ist es ja nicht so, dass es das erste Mal ist, dass man diese Vierschanzentournee gewonnen hat.
Na,
weil
klar.
Elsa jetzt auch zu einem Zeitpunkt kam, wo ich einfach schon ja fast 15 Jahre diesen Beruf mache. Oder über 15 Jahre den Beruf ausgeübt habe. Und viele Sachen erreicht habe, auf die ich wahnsinnig stolz bin. Und dass das dann auf einmal
das jetzt ist,
das fand ich irgendwie also lustig. Ich kann da auch drüber lachen. Ja. Ne? Also wenn man irgendwie, keine Ahnung, einmal was irgendwo in einem anderen Ort macht und dann so, boah, das ist der Newcomer und so. Ich finde es spannend. Ich muss da lachen. Also ist auch okay.
Ja, ja.
Aber ich fand es damals schon spannend, wie das so die Menschen so auf einmal, also wie die anders mich angeschaut haben. Und das ist bis heute jetzt so. Es hat mir auch ein bisschen Privatsphäre tatsächlich weggenommen aus meinem Ort.
Verrückt, ja.
Also mir hat es, glaube ich, besser gefallen, als sie gedacht haben, die singt einfach nur ein bisschen. Ja. Aber es ist natürlich auch schön. Also es ist natürlich toll, deshalb machen wir das ja auch alle in einer gewissen Art und Weise, um Menschen etwas zu geben. Und wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, hey, mir hat es das und das gegeben oder mich hat es happy gemacht, dann darf man sich darüber auch nicht beklagen. Aber klar, es hatte immer etwas oder hat es auch immer noch, hat es etwas Heilendes, einfach auch da irgendwie an dem Berg zu stehen.
Ja.
Ich bin ja auf die höchstgelegenste Schule Deutschlands gegangen.
Okay, okay.
Da zu stehen und einfach zu wissen, hey, hier komme ich her.
Ja.
Und das ist total down to earth. Und das ist, glaube ich, wichtig bei dem, was ich vorhin auch gesagt habe, wenn Menschen eben so viel Bilder über dich malen und jeder irgendwie stolz ist, irgendwas über dich erzählen zu können, wovon 90% einfach gar nicht stimmt, dann braucht man das auch, dass man einfach sagt, ja, das bin ich eigentlich. Ja. Also,
ach, das ist toll.
Das bin ich, ja.
Ich möchte so gerne nochmal zu deiner Jugend zurück.
Ja.
Ich habe gelesen, dass du eine Band hattest, viele Bands hattest.
Stimmt.
Und eine hieß Hämoglobin.
Ja, Hämoglobin.
Hämoglobin. Was habt ihr gespielt bei Hämoglobin?
Alles querbeet. Also es war, glaube ich, super lustig, weil ich wollte mit zwei Freundinnen damals eine Band gründen und dann kam irgendwie nochmal so ein verrückter Typ dazu und die waren aber natürlich alle älter als ich. Also ich hätte lieber so Spice Girls, ich hätte lieber so Pop Soul und sowas gemacht und er wollte lieber irgendwie U2 und diese ganzen Sachen machen und dann haben wir eigentlich einen Mix gemacht von irgendwie Against All Odds.
Ach, oh, schön.
Aber trotzdem zu Eurythmics und sowas irgendwie alles und also Rock, Pop eigentlich und ich konnte auch gar nicht richtig Klavier spielen, habe dann trotzdem da Klavier gespielt. Ich habe auch irgendwie Gitarre gespielt, ich kann eigentlich auch nicht richtig Gitarre spielen, aber ich weiß, ich habe noch Lenny Kravitz Fly Away und so,
Also cool.
Habe ich da irgendwie auf der Gitarre gespielt. Also es war sehr abgefahren und wir haben da auch einige Auftritte und so gehabt, aber also bevor es eigentlich richtig, richtig losgegangen ist, bin ich dann schon nach Hamburg zum Studieren.
Bist du schon nach Hamburg zum Studieren, so. Und da habe ich nun was gelesen, das wusste ich nicht, dass du ein Stipendium hattest von der Bravo.
Mhm, ja.
Und zwar, warte mal, ich habe das mir aufgeschrieben. Du hast das Stipendium gehabt als jüngste Hip-Hop- und Jazz-Dance-Lehrerin. Kann das sein?
Naja, also das
dafür,
halt da
was du gemacht
nicht
hast.
Dafür,
so,
sondern
ja,
das ist nur die Beschreibung. Also da musste man natürlich irgendwas Cooles schreiben und klar hat man dann geschrieben,
das war deine Bewerbung.
Also,
genau.
Genau, das habe ich ja da gemacht im Ort.
Aber ich wusste nicht, dass die Bravo Stipendien vergeben hat.
Ja, das ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte.
Okay,
willst
tell
du,
me.
Willst
please,
du
das please.
Also, ich war ja dann, ich habe Realschulabschluss gemacht. Und wollte eigentlich, also ich wollte entweder Tanzpädagogin machen oder Schauspiel, also das nochmal, das muss ich nur am Rand nochmal erzählen. Bei uns im Ort wird ja eine Serie gedreht, die Fallas, die kommt auf SWR.
Ah ja.
Und seit ich klein bin, also war das dann tatsächlich so, dadurch kommt auch mein Bezug dann zum Schauspiel, weil Gesang und Tanz haben wir ja schon, aber Schauspiel ist, dass mein Papa, also das ist auf dem Fallerhof und der Fallerhof ist bei uns auf dem anderen Berg.
Aha.
Und wenn Dreharbeiten waren, hat mich der Papa nach der Schule zu diesem Drehort hingefahren, auf diesen Fallerhof, auf diesen Bauernhof, ja, wo die das gedreht haben. Bis heute drehen die da.
Okay.
Und habe mich da abgeliefert und dann habe ich bei den Dreharbeiten zugeguckt und abends hat er mich wieder abgeholt.
Wirklich?
Und ich war da einfach dabei. Ich durfte mit denen essen und so. Und dann weiß ich auch noch, ich habe mich mit so einem älteren Schauspieler unterhalten und der hat dann auch gesagt, Mädle, das ist ein ganz schön schwieriger Beruf. Und ich so, ja, ich will es aber trotzdem machen. Also, um das zu erzählen, also deshalb wollte ich eben auch Schauspielerin werden.
Ja.
Deshalb wusste ich auch nicht, ja, will ich Schauspiel, Tanzpädagogin oder klassischen Gesang, weil ich habe auch so jung musiziert, so Wettbewerbe gemacht
schön.
Mit klassischem Gesang, weil das ist ja das, was ich, also das war mein Gesangsunterricht. Ich habe da kein, also Musical kannte ich eigentlich nicht so. Ich war mit 5 waren wir in Starlight Express.
Okay.
Und irgendwann haben wir so eine Hitparade geguckt und lustigerweise, wenn ich darauf jetzt zurückblicke, da war eine Special-Ausgabe der Hitparade und da war dann die Pia war als Elisabeth, der Uwe war da als Chris in Miss Saigon und so ganz viele Kollegen, die heute jetzt meine, die ich Kollegen nennen darf, waren dann da dabei und als Kind haben wir das aufgezeichnet. Egal.
Ja.
Naja, was ich sagen möchte, ist, dass ich dann meinen Realschulabschluss gemacht habe und dann also man kannte sich damals noch nicht so richtig aus. Also der Beruf der Musical-Darstellerin, den gab es eigentlich gar nicht. Also wenn du irgendwo hingegangen bist in so ein Informationszentrum, gab es halt Balletttänzerin, Schauspielerin, Opernsängerin, sowas. Aber das andere gab es noch gar nicht.
Wolltest du nach München gehen? Wärst du nach München zur Ivanson zum Beispiel? Hattest du sowas vor?
Naja, ich habe mir dann sowas im Internet dann irgendwie rausgedruckt, was es alles so gibt. Abraxas, Musical Academy oder was auch immer. Aber ich war mir etwas unschlüssig, weil ich eigentlich, also mein Ziel war immer, von klein auf, wollte ich immer Popstar sein.
Ah ja.
Also ich wollte immer bei irgendeiner Girlgroup dabei sein oder meine eigenen Sachen machen. Das war schon immer, ich habe auch immer von klein auf schon Songs geschrieben tatsächlich auf so einer blöden Gitarre, die eine Seite nur noch hatte. Oder das erste Mikrofon von unserem Windows 95 Computer, wo man die ersten Aufnahmen machen konnte.
Ja.
Irgendwie so 5-Sekunden Aufnahmen habe ich immer schon Songs geschrieben, auf Englisch, auf Deutsch. Also ich habe schon immer in dieser Welt gelebt. Und eigentlich wäre mein Traum gewesen, glaube ich, an der Popakademie in Mannheim
in
zu
Mannheim.
Studieren.
Oh,
das wollte ich eigentlich
toll.
Machen. Also das wollte ich machen.
Ja.
Und dann war es so, dann bin ich aufs Wirtschaftsgymnasium gegangen. Und als ich dann in der 11. Klasse war, habe ich immer noch meine Sachen so gemacht und ich dachte halt, ich mache jetzt da mein Abi und dann studiere ich klassischen Gesang oder eben gucke ich, was ich studiere oder in die Popakademie. Und dann war es so, dass meine beste Freundin damals, die Rebecca, hat im Fernsehen einen Aufruf gesehen vom Bravo TV für irgendwas, ich wusste auch gar nicht, was es ist. Also wie sich dann rausgestellt hatte, wurde die Joop van den Ende Academy, die Musical-Schule, gegründet von Joop van den Ende, der Chef von Stage Entertainment.
Ja, ja.
Und dafür hat man Studenten gesucht, also Leute, die da diesen Beruf erlernen.
Aha.
Und aber meine Freundin war einfach nur so, du, guck mal da bitte, die haben da so einen Aufruf gemacht, die suchen da Leute, die singen und tanzen, das machst du doch immer. Guck mal. Und dann habe ich da geguckt und dann ging es darum, dass man in verschiedenen Städten konnte man da irgendwie vorsprechen, vorsingen. Ich kannte den Begriff auch gar nicht. Und dann war eben auch Stuttgart dabei. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist 1,5 Stunden von uns, da kann der Papa mich hinfahren.
Ja.
Das mache ich. Naja, dann musste man erstmal eine Bewerbung schreiben, aber es war dann auch Monolog. Ich wusste nicht mal, was ein Monolog ist.
Ja.
Aber ich habe dann meine Deutschlehrerin gefragt und die hat dann gesagt, naja, ich kenne nur so ein Buch von Jane irgendwas so, geh mal hoch in die Bücherei und guck, ob die das bestellen können. Da sind irgendwie 10 Frauenmonologe drin.
Krass.
Und dann habe ich mir das bestellen lassen und dann waren da 10 Monologe drin. Aber man brauchte zu allem wahnsinnig viele Requisiten und es gab einen Monolog, da brauchte man nur Murmeln.
Okay.
Und im 1-Euro-Shop habe ich mir dann Murmeln gekauft.
Okay.
Dann habe ich das auswendig gelernt. Dann hieß es, ich brauche 2 Musical-Songs. Ich kannte keine Musical-Songs. Ich bin dann zu meiner Gesangslehrerin und gesagt, was können wir machen? Und dann hat sie gesagt, naja, du kannst ja auch I Will Always Love You singen. Und das andere, ich kenne eigentlich nur I Could Have Danced All Night aus My Fair Lady.
Oh
nein. Ich so, ja gut, dann singe ich das.
Okay.
Tanzen habe ich mir keine Sorgen gemacht, war ich ja im Training.
Ganze Zeit,
Und dann habe ich dann meine Bewerbung hingeschickt. Dann bin ich auch mit meinem Papa eine halbe Stunde in den Nachbarort gefahren und dieses Foto gibt es immer noch. Das ist ganz schrecklich, habe ich dann mein Jazz-Dance-Outfit angezogen und wollte ein Bewerbungsfoto, hat der schießen lassen wollen. Und ich stand so vor einem, ich weiß auch nicht, da war Tüll auf dem Boden, ein Schornstein, und ich habe mich da so hingebeugt mit einer Hand auf dem Knie und lächelte so in die Kamera. Ein wahnsinnig abstraktes Foto in meinem Jazzdance-Outfit. Aber ja, also ich habe dann zusammen mit meiner Gesangslehrerin, mit der Evelyn Lang, habe ich dann diesen Fragebogen ausgefüllt und habe den abgeschickt.
Ja.
Und ich wurde tatsächlich dann eingeladen und habe dann eben da diesen Monolog auswendig gelernt. Ja. So. Und eine Woche, bevor das hätte stattfinden sollen, klingelt mein Telefon zu Hause, unser Telefon.
Ja.
Und dann war Konstanze Klostermann, die Schulleiterin, dran von der Schule.
Ja.
Und sagte, wir müssen leider... das Vorsingen, das Vorsprechen, und das will ich auch dazu sagen, ich bin ja da nicht hingegangen, ich wusste ja gar nicht, für was das ist, sondern ich habe gedacht, ich gehe da mal hin, um zu wissen, dass ich mal Feedback bekomme, weil in meinem kleinen Ort war ich ja gut in dem, was ich so gemacht habe, habe im Englischunterricht irgendwie gesungen am Ende der Stunde, die letzten 10 Minuten, Tanzen habe ich so gemacht, aber ich wusste ja gar nicht, ist das eigentlich, kann ich da irgendwas so?
Klar.
Das war eigentlich mein Hintergedanke, deshalb bin ich dahin.
Okay.
Ich wollte mein Abi machen.
Ja.
Naja, auf jeden Fall sagte sie dann, ihr müsst alle nach Hamburg kommen. Und dann habe ich schon gesagt, also das können wir uns nicht leisten, das weiß ich schon. Ich weiß, ich habe schrecklich, also es war wirklich richtig, es ging so eine Trauer in mir hochgekommen.
Ja.
Und ich habe aber nicht geweint am Telefon. Aber sie sagte, Konstanze sagte, ich weiß nicht warum, ich gucke mir deine Bewerbung an. Ich habe das Gefühl, wir müssen dich sehen. Ich rufe dich gleich nochmal an. Und 10 Minuten später rief sie an und sagte, wenn ich mich bereit erklären lasse, das Bravo TV, das war das TV-Magazin zu Bravo,
was es damals gab,
wenn ich mich bereit erklären lasse, dass sie mich begleiten an diesem Vorsprechen, an diesem Casting, dann bezahlen die mir die Zugfahrt dahin. Und ich konnte dann bei jemandem, den sie organisiert hatte, konnte ich übernachten. Das war dann die Anne-Kathrin, die kennst du auch.
Ja, natürlich kenne ich.
Genau, da habe ich dann geschlafen.
Aber Sabrina, das ist ja unglaublich.
Das ist unglaublich.
So eine wichtige Position hat, das war mir nicht klar.
Also es ist eigentlich, und das war auch bei meiner Jubiläumsshow, habe ich diese zwei Personen auch rausstechen lassen. Also habe ich Rebecca, wenn sie diesen Aufruf nicht gesehen hätte.
Ja.
Und auch Konstanze. Und die dann gesagt hat, also ich sehe irgendwas in deiner Bewerbung. Und
das in der Bewerbung,
das muss man eben mal sagen. Das muss man eben mal sagen. Es war einfach nur dieses komische Foto mit dem Schornstein und einfach nur Fragen beantworten. Also da war kein Songbeispiel, die hat mich nicht singen hören, gar nichts. Ich hätte, also, so. Und dann bin ich da alleine mit dem Zug. Das war auch
nach
ein
Hamburg
riesen
gefahren.
Ding, bin ich allein mit dem Zug. Ja. Also die Mama hat da auch 5-mal angerufen.
Ja.
Und dann wurde ich eben da begleitet. Und am Ende des, also Ende der Geschichte ist, dass ich dann die Hälfte, also es war schon klar, ich hätte mir das nie leisten können, diese Ausbildung.
Ja.
Also die Hälfte wurde mir bezahlt von Bravo TV.
Ja.
Was ich da machen musste, das war natürlich toll, ich durfte dann einmal die Woche Tänze zeigen bei Bravo TV.
Wirklich?
Ja, dass die Leute das mir, also die haben mich dann besucht in der Schule, ich habe dann irgendeinen Tanz gezeigt von einem Videoclip und der wurde dann da ausgestrahlt. Und die andere Hälfte hat tatsächlich Stage Holding damals noch als Stage Entertainment bezahlt. Also ich hatte ein Doppelstipendium.
Wahnsinn.
Und
Wahnsinn.
Das war nicht der Plan. Aber ich weiß, ich habe dann dieses Stipendium bekommen. Ich habe dann die Mama angerufen. Ich sagte, Mama, ich glaube, ich studiere hier. Also ich glaube, ich bin hier ab September in Hamburg. Und das ist dann passiert.
Und du warst so jung. Du warst 17.
Ja.
Das ist ja gar kein Alter.
Nee, also
noch nicht mal
18. War auch, und man war eben damals auch, also heute sind 17-Jährige irgendwie anders.
Ja,
ne? Also
war
man
jünger,
war, ich war eigentlich da schon Kind. Das war
kind.
Schon, auch finde ich von meinen Eltern bis heute, war das groß, dass
haben
sie mich
sie
haben gehen lassen.
Ja.
Und naja, ich hatte dann eher so meine Zweifel, aber was eben auch toll war, und das ist bis heute auch so, weil man muss ja in diesem Beruf mit wahnsinnig viel, was ist das Wort? Abgewiesen.
Ja, mit Ablehnung.
Genau. Man muss ja mit ganz viel Ablehnung klarkommen. Und
das
war immer so, Sabrina, du guckst und ansonsten kommst du wieder nach Hause.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch der größte Schatz, den ich mitnehmen konnte.
Diese Sicherheit.
Ich da einfach, und ich weiß auch noch, ich meine, du weißt selber, so eine Musical-Ausbildung, man braucht Steppschuhe, man braucht Jazz-Dance-Schuhe, das kostet alles Geld. Ich weiß noch, dass meine Mama, irgendwann wussten sie nicht, wie sie was bezahlen sollten. Und dann hat meine Mama im Lotto, haben die irgendwie 500 Euro gewonnen und dann konnte sie mir das gerade überweisen. Also es berührt mich heute noch irgendwie, wenn ich daran denke.
Ja.
Und ich weiß auch noch, wie ich dann mein erstes Gehalt bekommen hatte mit 18 bei 3 Musketiere und die Mama war in Berlin. Und dann sind wir zusammen in den Gary Weber gegangen und ich habe sie in die Umkleide gestellt und dann haben wir irgendwie drei Outfits und sie so, ach, ich nehme den kleinen Pulli. Ich so, Mama, wir nehmen alles.
Ja.
Und das ist bis heute, das war, glaube ich, mit einer der schönsten Momente für mich, weil ich auch merke, ich habe so viel Dankbarkeit. Ich mag eben, also ich schenke einfach unglaublich gerne und das ist vielleicht auch die ganze Antriebskraft in diesem Job, so lange auch durchzuhalten mit diesen ganzen Energien und Sachen, die so auf einen reinprasseln, dass man sagen kann, ich habe einfach ganz viel Liebe, Sachen zu teilen. Ich glaube, das ist die Essenz meiner, meiner Arbeit, die einfach so gekommen ist, die man sich nicht, das klingt jetzt so irgendwie cheesy, aber das habe ich mir nicht vorgenommen.
Nee,
und
das
mache ich, glaube ich, gerne, ja.
Boah, Sabrina, was für ein Weg.
Ja, ich meine, drei Musketiere, das ist ja, also es ist ja ganz spannend zur ersten Musical.
Ja, ja, ja.
Also ich finde, deshalb, es ist wahnsinnig ist verrückt. Es ist
du
ganz
bist
verrückt.
Aus der Ausbildung quasi dahin. Schon wieder so ein Moment, ne?
Naja,
von Fortwang zur Academy.
Jetzt, da muss ich jetzt nochmal ausholen.
Ja, mach.
Also der Moment ist ja so gewesen, dass ich glaube, ein halbes Jahr war ich auf der Schule, Dreivierteljahr.
Ja.
Und die wollten einfach nur, dass die drei stärksten Sänger, wir hatten ja noch so eine TV-Show, das muss man auch nochmal sagen, so eine Doku
Stimmt,
auf ZDF,
Stage Fever. Ich erinnere mich,
auch sehr wild, auch sehr viele krasse Erfahrungen damit gemacht. Also wir waren dann noch auf ZDF.
Ja.
Ich war Bravo TV, ZDF.
Wahnsinn, ja.
Und dann kam eben ein neues Stück, die drei Musketiere.
Mhm.
Und ich war im ersten Jahrgang. Und dann wollten sie einfach nur den drei stärksten Sängern mal die Möglichkeit geben, eine Audition mitzumachen.
Ah ja.
Als Training.
Als Training.
Und ich weiß noch, ich war da in meiner Reggae- und Soul-Funk-Phase und ich hatte nur so eine, ich hatte glaube ich nur eine braune und eine schwarze Korthose und habe auch immer hier meine Kopftücher und so getragen, die ich so ganz toll geschwungen habe, wie ich das kannte von den ganzen tollen Frauen, die ich da bewundert habe, mit meinen Haaren und so. Und dann weiß ich noch, muss ich zu Konstanze nach Hause und so, jetzt müssen wir hier mal ein Röckchen anziehen und so. Und ich weiß, ich habe so gehasst, ich weiß es bis heute noch, ich hatte so einen ganz langen Jeansrock, musste ich anziehen, egal.
Ja.
Auf jeden Fall bin ich dann zum ersten Mal in meinem Leben nach Berlin gereist.
Ja.
Und ich finde, was auch ein krasser Moment war, dass ich, glaube ich, immer an allem bin ich mit so einer Leichtigkeit ran, weil ich einfach so eine Liebe hatte zu dem, also ich bin ja ganz unbedarf an ganz vielen Sachen ran, bis heute habe ich das.
Ja.
Und dann auf einmal kommt immer so ein Dämpfer und ich weiß noch, wie ich da die Treppe hochgegangen bin und habe gedacht, naja, wir singen jetzt hier so ein Lied vor und sprechen halt eine Szene und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie so eine ganze Reihe Frauen so aufgestellt war vor diesem Auditionraum und wir kamen so die Treppe runter und die ganzen Augen gingen so auf uns drauf und das war eben nicht irgendwie Hallo, sondern also ich kann es gar nicht beschreiben und ich werde das nie vergessen. Ich glaube, da ist wirklich für mich, das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, oh, ach so, okay, das ist aber hier irgendwie krass. Auf jeden Fall war ich dann drin und habe das gemacht und dann musste ich in die Kantine und dann, weiß ich noch, dann kam jemand zu uns und sagte, okay, ihr seid alle nicht im Rennen für die Rolle, aber du, Sabrina, du sollst mal über Nacht da bleiben und lern mal dieses Lied. Und wie ich halt so war, ich war schon so ein bisschen rebellisch, halt so ein Kind. So. Ich fand eh auch den Rock auch irgendwie scheiße und so.
Ja.
Und dann war ich auch, das muss man sich auch vorstellen, ich habe halt zum ersten, also da, ich komme ja wirklich von so einem kleinen Ort, war zum ersten Mal in Berlin, so eine Großstadt und bin zum ersten Mal erst Zug gefahren, habe irgendwie ein ICE gesehen und musste dann da alleine
Wahnsinn.
In so einem Hotel bleiben, auf dem Kudamm, das weiß ich
Wahnsinn.
Noch. Und ich konnte gar nicht schlafen. Ich habe dann die Mama irgendwie angerufen und gesagt, Mama, ich bin hier ganz allein, ich weiß gar nicht, was ich auch hier noch soll. Ich bin gar nicht für die Rolle jetzt im Rennen, ich muss hier einfach da bleiben. Und ich weiß dann nur, ich habe dann die ganze Nacht, damals habe ich dieses Alles-Duett, was das Liebesduett ist zwischen Constanze und D'Artagnan, Constance, habe ich dann gelernt. Und ich weiß noch, ich konnte nicht schlafen. Ich habe einfach die ganze Nacht dieses Lied da irgendwie gelernt. Und am nächsten Tag habe ich dann auch gedacht, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich ziehe jetzt auch meine Hose wieder an.
Ja.
Ich bin da auch hingegangen zu der Hose.
Ja.
Und dann habe ich zum ersten Mal auch Bernd Steixner, der ja auch ein richtig bekannter musikalischer Leiter ist, der saß da am Klavier und es waren auch drei Finalistin für die Rolle der Constance waren da.
Ja.
Und ich habe auch nur gesagt, ja, hi, ich bin die Sabrina, ich weiß auch gar nicht, warum ich da bin. Also ich bin halt irgendwie da.
Ja.
Und dann mussten wir alle in diesen Raum reingehen und mussten eben dieses Duett einmal mit ihm singen am Klavier. Und es war, also dieses Alles-Duett ist schon ein, ich finde es bis heute auch total krass, dass man das einfach so als Kind, sag ich mal, einfach so gesungen hat, weil heute denke ich mir so, boah, ist ganz schön schwer.
Ja.
Ist gar nicht mal so leicht. Und dann, aber ich habe schon gemerkt, es ist einfach so ein Poplied. Es war eigentlich genauso wie meine Whitney Houston, Mariah Carey Songs und man musste auch so ein paar Riffs machen. So Und mir hat das total Spaß gemacht. Ich habe schon gemerkt, um mich rum, denen hat es nicht so viel Spaß gemacht. Also die hatten schon Probleme, das zu singen, aber ich dachte, ja, okay. Und dann mussten wir auf die Bühne und dann wurden wir alle verkabelt. Dann habe ich zum ersten Mal so ein Mikrofon auf der Stirn. Und ich war so, ich weiß gar nicht, was ich hier soll. Ich bin noch gar nicht mehr im Rennen, warum bin ich da? Also später hat sich herausgestellt, dass sie eigentlich geplant hatten, dass sie einfach, egal wer da spielt auf der Bühne, dass sie eine Single rausbringen, eine Pop-Single mit Alexander Klavs und jemandem. Und dafür war ich im Rennen, aber ich wusste das nicht. Naja, auf jeden Fall haben dann die alle auf der Bühne die Szene gespielt. Mhm. Ich sollte ganz am Ende einfach nur das Lied singen. Mhm. Und die haben dann gespielt und gesungen. Mhm. Und dann war ich und dann habe ich das Lied gesungen. Ich weiß noch, ich stand dann im Theater des Westens auf der Bühne mit so einem Mikrofon in meiner Hose, die ich aus Protest angezogen hatte. Und dann war Stille. Nachdem ich gesungen habe, war erstmal Stille. Und dann weiß ich, dann habe ich gesagt, hallo? Weil keiner was gesagt hat. Hallo? Ja, geh mal in die Kantine. Und dann weiß ich noch, dann kam die damalige Theaterleiterin Andrea Pier, kam dann irgendwie um die Ecke und meinte, du, wir gehen mal nach oben und nehmen mal deine Maße. Und ich so, warum? Ich bin noch gar nicht mehr. Und dann kam jemand anderes und sagte, also gesanglich ist das genau das, was wir suchen, aber du bist natürlich erst ein halbes Jahr in der Schule.
Ja.
Wir müssen einfach gucken, ob das schauspielerisch sich auch trifft. Also haben wir jetzt vor, wir nehmen jetzt deine Maße und du musst jetzt irgendwie 2 oder 3 Wochen lang von Hamburg nach Berlin pendeln und mit dem künstlerischen Leiter Markus Brühl, damals im Theater des Westens, die Szene arbeiten und dann fliegen wir alle zusammen nach Amsterdam und dann musst du Joop van den Ende nochmal vorspielen. Und Mike Klocko, der damals der Chef war für Sechertelle. Und ich so, okay. Naja, auf jeden Fall bin ich dann da hingefahren, habe dann mit ihm das so an den Szenen gearbeitet.
Ja.
Und dann sind wir nach Amsterdam gefahren.
Okay.
Und in Amsterdam waren wir dann in einem Riesentheater. Und da habe ich dann eine lange Wegbegleiterin bis heute zum ersten Mal getroffen, Marina Komisarczyk, die Pianistin.
Ah ja.
Und die hat dann da die Audition gespielt. Und ich habe immer noch gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was hier so richtig hier soll. Und dann habe ich, glaube ich, damals war ich so ein riesen Musical Aida-Fan. Ich habe dann Die Wahrheit gesungen von Amneris.
Ja.
Und das Alles-Lied alleine und dann eben eine Szene gespielt.
Ja.
Und dann musste ich irgendwie nochmal raus. Und ich weiß auch noch, das war so ein Riesentheater in Amsterdam.
Ja.
Und Joop van den Ende kam dann so mit so 3 Bodyguards irgendwie.
Krass.
Also es war so abgefahren. Und dann musste ich nochmal raus. Und dann bin ich reingekommen. Und damals konnte ich natürlich auch noch nicht richtig Englisch, ne?
Ja.
Also der hat dann irgendwas zu mir gesagt. Und nach 5 Minuten sagt Mike Klocko, hast du verstanden, dass du die Rolle hast? Ich so, ah ja, okay. Okay. Und also dann hat sich auch tatsächlich also mein Leben einfach total verändert.
Ja,
und dann, also das Erste, was ich aber gesagt habe, habe ich gesagt, naja, ich will aber meine Ausbildung fertig machen.
Ja.
Ich kann es nicht einfach ich will meine Ausbildung fertig machen. Und ja, also wir müssen, glaube ich, nochmal einen Podcast machen, wenn wir viel, viel älter sind, weil dann kann ich noch ein paar andere Sachen erzählen. Das kann ich jetzt nicht machen.
Nein, da muss noch mehr Abstand sein.
Weil das wäre jetzt, sind natürlich viele Sachen abgelaufen, die ziemlich krass waren für so eine 18-Jährige.
Ja.
Und also Ende des Liedes war, dass ich nach Berlin gezogen bin.
Wahnsinn.
Dass ich tagsüber, also während wir geprobt haben, war ich in diesen ganzen Shows von Punkt 6 bis Punkt 9, Punkt 12, The Dome, Top of the Pops, Bravo Super Show, wir waren irgendwie überall.
Ja.
Und dann habe ich dieses Stück geprobt, hatte natürlich mega viel Promo, aber auch ganz viel Druck natürlich, weil jeder, also Stage Entertainment hat mich natürlich da auch hingestellt, so, dass jetzt kommt das Wunderkind und ich dachte so, okay, ich kann irgendwie noch gar nicht richtig Hochdeutsch. Aber ja, und dann habe ich diese Sachen parallel gemacht und als wir dann Premiere hatten, danach habe ich halt tagsüber alleine Jazzdance gehabt, alleine Schauspielunterricht, dann in Berlin.
In Berlin.
Und abends habe ich halt gespielt und dann habe ich ein Jahr das da gemacht und dann bin ich nach einem Jahr zurück nach Hamburg. Ich habe dann Dirty Dancing bekommen und dann habe ich eben tagsüber Schule gemacht und abends Dirty Dancing gespielt und während Dirty Dancing habe ich meinen Abschluss gemacht.
Du hast einen Abschluss gemacht dann?
Ich habe einen Abschluss auf jeden Fall. Das war mir auch wichtig. Also ich war da sehr hinterher. Ja, das wollte ich auf jeden Fall. Ja.
Wie abgefahren.
Ja, that's it.
Okay, das war mir alles gar nicht klar.
Ja, das wissen, glaube ich, viele nicht. Das war, also es ist
Wahnsinn.
Verrückt
ich
gewesen.
Ich muss mal was fragen. Die Ausbildung, die du dann jetzt tatsächlich gemacht hast, mal in Berlin, dann wieder in Hamburg, hat die dich für den Beruf gut vorbereitet? Hast du das Gefühl, du hast da Handwerk gelernt oder ja, wie würdest du das jetzt so im Nachhinein?
Also Handwerk natürlich auf jeden Fall. Ja. Also man hat ja auch wahnsinnig viel Unterrichtseinheiten. Ja, ja. Also das ist ja von Musiktheorie, Ensemblegesang, Schauspiel, Sologesang. Also wirklich, also man hat ja Hip-Hop, Modern, Floorbar, was es alles gibt, alles. Auf jeden Fall.
Ja.
Aber es ist ein bisschen so wie in der Schule. Ich glaube, wir lernen so viele Sachen und dann kommt man raus und merkt so, oh, Steuererklärung gibt's ja auch.
Ja, genau.
Und das gibt's ja auch. Und für mich ist, ich muss bis heute sagen, ich habe nie Probleme mit meinem Handwerk.
Ja.
Ich habe viel mehr Probleme mit dem Beruf, was der mit sich bringt und was vielleicht auch meine Position in diesem Business mit sich bringt. Ja. Das ist eigentlich meine Arbeit, wo ich arbeiten muss. Das Handwerk selber, dass das hart ist und dass man das wirklich wollen muss und das auch eben, also die Arbeit ist darin, dass man eben, you have to show up. Ne? Du musst eben, also das ist eben nicht, dass man es einmal kann. Also das habe ich schon sehr früh, glaube ich, gecheckt und das ist auch für mich ist, ich kann so einen Moment beschreiben, ich kann sagen, wow, da singt jemand total toll oder der macht das total toll, aber ich bin wahnsinnig fasziniert von jemandem, der das jeden Tag auf einem gewissen Niveau abrufen kann.
Natürlich.
Und das lege ich mir auf, da liegt meine Arbeit drin. Also eben dann, wenn du sowas Intensives spielst wie Elsa oder Elphaba oder Päpstin oder so.
Ja.
Ich habe einfach, glaube ich, viel von meinem Leben einfach gelassen. Ich habe viel tatsächlich dem Publikum geschenkt und diesen Stücken geschenkt. Und ich glaube, dadurch ist es manchmal auch noch viel verletzender, weil ich ganz genau weiß, was ich alles für meinen Erfolg, also was da alles dazu gehört. Und ich glaube, wenn die Menschen, die so viel Neid empfinden, wenn die wüssten, dann ist es manchmal vielleicht auch so, dass die sagen würden, das will ich einfach gar nicht. Und das glaube ich auch, dass das zu 90% so wäre, weil man das wirklich wollen muss.
Auf jeden Fall.
Weil sonst klappt das nicht. Und das ist schon, und dadurch kommt dann diese ganz einsame Seite, weil jeder ist natürlich anders. Es gibt bestimmt Leute, die irgendwie abends feiern können und Whisky saufen können und dann können die am nächsten Tag singen wie ein Engel.
Ja.
Die Gabe habe ich nicht. Also ich muss, ich bin da ziemlich isoliert und dadurch, dass ich auch das Glück hatte, so viele tolle Rollen zu spielen, die du alle vorgelesen hast, besteht mein Leben oder bis heute aus ganz viel Disziplin
auf
und ganz
Fall.
Viel Absonderung für mich selber, um dann auch das bringen zu können auf der Bühne. Und dadurch sind diese Sachen, die ja dann kommen zu von einer vielleicht Fandynamik, wo man irgendwie beleidigt wird oder wo irgendwie das und so, das kommt alles für mich, weil ich ja dabei bin, weil ich ja weiß, was da alles für Arbeit drin steckt und was man alles aufgibt, hat das ja einen ganz anderen Stellenwert und dadurch ist man ja ganz anders verletzbarer, weil man sich so denkt, wow, ihr habt ja gar keine Ahnung. Weil wie schnell ist so eine Aussage getätigt? Das ist, also, ne? Und deshalb ist es auch so wichtig, bevor wir ja den Podcast angefangen haben, haben wir uns ja auch schon unterhalten, dann will ich einfach nochmal aufgreifen.
Ja.
Es ist so wichtig zu wissen, also sich selber gut zu kennen und einfach auch zu wissen, von wem ist mir eine Meinung wirklich wichtig?
Ja.
Von wem ist sie mir wirklich wichtig?
Ja.
Das ist wahnsinnig essentiell, glaube ich. Weil sonst geht man kaputt. In I've been there. Aber ich habe eben zum Glück gute Menschen um mich rum, wo ich das gut einordnen konnte oder gelernt habe.
Ist das was, denkst du, hätte dich die Schule darauf vorbereiten können? Oder ist das was wirklich erst dann später in der Karriere dazu kommt, dieser ganze mentale Aspekt.
Ich glaube, dass die Schule mich darauf nicht hätte vorbereiten können, weil es muss ja jemand erlebt haben. Mhm. Also ich glaube, ich wäre total gerne irgendwann ein Coach, weil ich einfach alles, ich würde sagen, ich habe einfach alles mitgemacht. Ja. Du musst mit dir selber gesund sein. Und das ist etwas, dass ich eben sagen kann, ich mag mich, wie ich bin. Und ich mag, wie ich auf Dinge gucke.
Ja.
Und ich sag mir, ich bin ganz ehrlich zu mir. Und vielleicht ist das auch ein bisschen auch ein Teil meines Erfolges, weil ich ganz klar mit mir bin. Ja. Ich ganz, ganz klar, ganz klar sagen kann, boah, Sabrina, das und das, hier und da und so. Und das ist ja manchmal nicht gewollt. Also ich glaube, ich habe auch viele Kämpfe gekämpft für viele andere, weil das bis heute immer noch so ist, dass wir, also wir haben jetzt zwar andere Kleider und wir fahren nicht mehr mit Kutschen umher, aber es ist trotzdem immer noch als Frau, du bist immer anstrengend, wenn du den Mund aufmachst. Ja. Du bist immer, wenn du Dinge sagst, du bist so. Und ich hatte aber das Glück in meiner Karriere, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die das nicht so einordnen, sondern die das als Geschenk empfinden, um was ganz Großes zu machen. Ja. Weil das ist auch etwas, du wirst mich nie über Befindlichkeiten mich beschweren hören, sondern ich beschwere mich oder ich sage etwas, wenn ich mein Handwerk nicht richtig ausüben kann. Und dann muss ich auch für mich einstehen, weil ich bis heute eben noch keine, ich klopfe jetzt auf Holz, noch keine Operation in meinen Stimmbändern hatte, weil ich bis heute noch nicht mit dem Burnout eigentlich im Krankenhaus gelegen habe. Ja. Ich habe mit anderen Sachen bezahlt, auch klar, gesundheitlich auf jeden Fall. Aber es gibt viele Dinge, wovor ich mich selbst bewahrt habe. Aber das hat auch eine ganz große Stärke immer Bedarf, weil das bedurfte, wie sagst du das? Es bedarf eine ganz große Stärke, da eben für sich einzustehen, weil alles immer eine Konsequenz hat und weil wir auch in unserem Beruf immer in einer wahnsinnigen Abhängigkeit stehen. Also das wird auch immer zu jeder, also wir sind dann immer alle eine Family und alles ist immer dankbar und alles ist immer toll. Aber wenn es drauf ankommt, wird trotzdem immer die Karte ausgespielt. Ja. Du, wenn du aber nicht richtig spurst, dann bist du aber ganz schnell weg. Oder das habe ich, also ich finde ja diese Dynamik von generell im Theater. Wir begegnen uns nicht auf Augenhöhe, wir sind alle wichtig, sondern du bist jetzt Schüler und ich bin der Lehrer. Also da habe ich keine Lust. Und das war ich schon mit 17 nicht und das bin ich heute auch nicht, 20 Jahre später. Ich bin da nicht dabei. Also diese unterschiedlichen Betitelungen von Mann und Frau, dass ein Mann irgendwie sagt, hey, ich höre mich nicht, was ist denn da?
Ja.
Und darauf normal geantwortet wird und bei einer Frau erstmal in Frage gestellt wird, ob jetzt ihr Mikrofon überhaupt an ist oder ob, also da wird ja, also wie oft ist mir das im Tonstudio schon gegangen, dass ich gesagt habe, boah, ich höre fast gar nichts, das ist irgendwie so, und dann wurde so gemacht, als ob man irgendwas macht und ich so, ja sorry, ich höre nichts, dann kam jemand rüber, hat gehört, ja da ist wirklich nichts.
Ja.
Also wie oft mir, also ganz oft, ganz oft, und am Ende des Tages kann ich einfach meinen Beruf, kann ich mein Handwerk.
Ja.
Und da ist erstmal nichts, ob ich Mann oder Frau bin oder sonst was. Ne? Aber man ist sofort anstrengend,
ist so.
Hysterisch und man ist das und man ist das. Aber ich bin bis heute, ich bin jemand, ich kämpfe diese Kämpfe. Und nicht, weil ich kämpfen will, sondern weil das zu mir gehört. Ich muss eben gegen Ungerechtigkeit aufstehen. Ich muss es ansprechen. Richtig. Ich kann gar nicht anders. Was ich gelernt habe, ist vielleicht besser die Energie zu kontrollieren für mich selber, dass ich wirklich sage, okay, wo ist es jetzt wichtig? Wo sind die wichtigen Punkte? Und ein bisschen mehr bei mir zu sein. Das habe ich schon gelernt, weil es auch gesünder ist. Du kannst eben nicht auch jeden, ich muss nicht jeden, also Kampf, das klingt immer so, aber ich muss jetzt nicht, ne? Kannst manchmal auch gehen lassen, ganz gut. Aber ich bin schon jemand, der, glaube ich, für viele Sachen gekämpft hat, die heute für hoffentlich für andere Darstellerinnen selbstverständlich sind, in vielen Firmen und in vielen Sachen. Und es hat sich so viel verändert in unserem Beruf, auch mit dem Wissen, was man hat über mentale Gesundheit und dieses Ganze. Also es müsste viel mehr, viel so viele andere Ressourcen müssten da sein für einen Darsteller.
Ja.
Ne, es müsste eigentlich immer ein Mental Coach für jede Produktion.
Unbedingt.
Du müsstest einen Vocal Coach, einen
Unbedingt.
Acting Coach,
Unbedingt.
Ne, Phonetik. Also man, ja. man braucht eben wirklich Leute, die die Sachen auch ein bisschen abfangen. Und das
ja,
kann ein künstlerischer Leiter,
Nein,
kann der nicht
man.
Leisten. Der
ja.
muss so viel schon leisten, der
ja.
kann das nicht leisten. Und
ja.
wenn diese Sachen ganz anders geführt wären, dann wäre das alles
wär
ein
das
bisschen ein schönerer Arbeitsplatz. Und ich
ja.
finde, da muss man sich schon irgendwie unterstützen. Und deshalb müsste es viel mehr Unterstützung
ja.
geben, um diesen ganzen Mangel und diese
ja.
Schönheit auch zu sehen, was der Beruf auch kann, wie,
ja.
schön, wie schön das Handwerk eigentlich sein kann. Und wenn
ja.
Und das rettet mich immer. Ein Kollege hat irgendwann mal so gesagt, ich glaube, du bist genauso aufgeregt wie ich, aber der Unterschied ist, dass die Sabrina geht auf die Bühne und in dem Moment hat die so eine Liebe für das, was sie macht,
ja.
dass sie das andere vergisst.
Ja.
Und das ist richtig.
Das ist, so, oder?
Das ist wirklich
ja.
richtig. Also
ja.
ich weiß noch, wie wir bei Eiskönigin bei Wetten, das waren.
Ja.
Und
Stimmt.
Das war ja auch in dieser Corona-Zeit. Man
ja.
muss sich vorstellen, wir waren ganz doll abgeschottet. Und damals war es auch so, wäre man positiv getestet worden, dann wären die ganzen
Stimmt.
anderthalb Jahre, wo ich darauf gewartet habe, diese Rolle zu spielen.
Stimmt.
Und diese monatelange Vorbereitung und
ja.
Isolation für die Füße gewesen.
Ja.
So, für mich war das eigentlich ein Super-GAU, dass
ja.
wir zwei Tage vor Premiere uns mit Menschen umgeben. So.
Stimmt.
Ich wollte
stimmt.
immer bei Wetten, das sein.
Das war ja
ich bin auch total.
Der
es war der
stimmt.
absolute Horror. Und ich habe auch gedacht, boah, ich meine, wenn man anderthalb Jahre, wie wir alle zu Hause waren,
ja.
da kommt ja die Unsicherheit, Wahnsinn. Also es war ja so ein
ja.
krasses Gefühl in dieser schwierigen Rolle, wie ich finde, es muss ja,
ja
jeder selber beurteilen,
ja, ja, ja.
aber in dieser schwierigen Rolle
ja.
Da so zu stehen. Und ich weiß noch, ich habe so eine Angst irgendwie gehabt, weil wir nur auf dieser Bühne waren. Ich habe mich da so sicher gefühlt.
Ja.
Und dann gehen wir da völlig raus. Und für mich
Stimmt.
war natürlich auch diese Performance auf so einer, das war ja gar nicht
so
unsere Bühne,
anders,
mit
ja,
diesen
ja,
Treppen
total.
Irgendwie von so einer
ja.
Tour. Und die waren super glatt. Und oh, es war, und dann denkt man, oh ja, gucken nur 14 Millionen Menschen zu. Also
ja.
es war ein Riesending.
Ja.
Aber ich weiß noch, wir sind zurück. Und ich bin früher ins Theater vor der Premiere.
Ja.
Und da habe ich mich einfach auf die Bühne gesetzt. Und dann habe ich so gedacht, nee, Sabrina, das machst du jetzt nicht. Du weißt ganz genau, du betrittst diese Bühne, auch wenn du richtig Angst hast und nervös bist, aber that's your playground.
Ja.
Und das habe ich immer. Das ist total lustig. Ich vergesse ganz oft auf der Bühne, dass da Menschen sind, die zugucken.
Super.
Also weil ich habe dann so eine Liebe und
ja.
bin dann so in diesem Charakter auch. Also da ist auch Sabrina nicht mehr, sondern
ja.
da passiert irgendwas. Und
ja.
das ist wirklich, das kann ich mir immer sagen, egal wie aufgeregt ich bin, egal wie angespannt ich bin, das ist mein Home.
Ja.
Und das fühle ich immer wieder. Und das muss ich mir aber, ich muss mir es immer wieder neu
sagen.
Ist
ja.
nicht so, auch wenn ich es jetzt weiß. Also das
ja.
geht nicht weg. Da kommt auch nie so eine Selbstüberschätzung. Das habe ich
ja.
eh nicht. Also das ist
nee.
Das Gegenteil immer. Aber das muss ich mir immer wieder sagen. Also
ja.
Und jedes Mal ist der Schritt gleich, dass ich immer 5 Minuten vorher denke, warum mache ich das?
Ja.
Das ist ja unfassbar. Und dann bin ich 5 Minuten drauf und denke so, ja, ich will das mein ganzes Leben machen.
Ja. Ja.
Und das ist immer dieses
Total.
Spiel.
Total.
Und das braucht man. Ich glaube, man braucht einfach diese absolute Liebe.
Braucht ja. man dazu. Ich habe eine Frage zu deiner Stimme. Deine Stimme berührt mich ja jedes Mal, wenn du singst. Ich habe mich auf dem Weg, habe ich in der S-Bahn Songs gehört, habe ich weinend in der S-Bahn gesessen. Oh, hast du eine Antwort? Weißt du, warum du so berührst? Du hast vorhin schon ein bisschen gesagt, es ist ja, du bist sehr wahrhaftig. Meinst du, ist es deine Person? Was?
Also, ja, das ist eine schwierige Frage,
ja,
also über
stimmt.
sich selber zu beantworten.
Ja.
Also, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Summe ist natürlich, das füllt ja auch einen Künstler mit dem, was er erlebt hat.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe sehr viel Trauer in meinem Leben
mhm.
empfunden.
Mhm.
Bin aber selber, und das ist jetzt das Lustige auch bei Und Julia,
ja.
Dass die Leute auch mal diese andere Seite,
ja.
die eigentlich meine besten Freunde
ja, kennen von dir.
Total kennen,
ja.
dass ich sarkastisch bin und
ja.
einfach...
Lustig bist auch.
Ja,
oder?
Es ist immer blöd von sich selber zu sagen,
ja,
aber
schon,
ich würde schon sagen, also ich bin schon so eine Ölknudel.
Ja.
Das wissen viele Menschen nicht und
ja.
meistens in Interviews ist man ja auch seriös.
Ja,
also
klar,
reißt man auch keine Witze die ganze Zeit.
Ja, ja,
aber
ja.
das ist schon, also etwas einfach von sich teilen in seiner, das ist ja auch einfach wahnsinnig, sich nackig machen. Also ja. Ich merke das ja auch mit Kollegen, mit denen ich spiele, kann ich schon sagen, ob das jemand ist, der dafür geht. Also ich kann auch mit Kollegen und so kann ich sagen, geht der dafür? Also ja. Macht er sich gerade richtig nackig oder nicht?
Ja.
Und ich glaube, dadurch, dass ich so introvertiert bin, ja. aber dennoch dann da so meine Gefühle, also völlig mich da völlig nackig machen kann, ohne dass es mir peinlich ist,
ja.
ist, glaube ich, auch nur möglich, weil ich in meiner eigenen Welt bin.
Mhm.
Und das ist auch so. Ich liebe einfach singen. Das ist ja wie ein Bild malen. Ich muss das auch. Ich brauche das auch.
Ja.
Ich bin auch mal froh, wenn ich irgendwie Vocal Rest habe und ja. still sein muss. Ja. Aber ich vermisse nach 2-3 Tagen vermisse ich es. Und ich vermisse auch hohe Töne singen und lange ja. Töne. Und das ist ja. wie so ein Workout, was ich ja. vermisse. Und ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, diese Bereitschaft, total verletzlich auch zu sein und zu sagen, ja, beurteile das jetzt, wie du das findest, aber ich empfinde diesen Moment gerade so, ich empfinde diese Figur
ja.
gerade so. Also ich bin ja sehr oft gefragt worden jetzt bei Und Julia, das verbinde ich ja mit einem ganz speziellen Menschen, dieses Engagement.
Mhm.
Und da gibt es ja einen Song, den ich singe und ich habe ja auch im Vorfeld gesagt, jeden Abend, wenn ich das Lied singe, widme ich das diesem Menschen.
Mhm.
Aber man sieht mich trotzdem da nie privat. Aber die Menschen denken das. Also
ja, ja.
Das Ding ist aber, nur weil ich das Lied jemandem widme, es hätte auch ein lustiges Lied sein können.
Ja.
Ja? Ja. Also das darf man nicht verwechseln. Also ich empfinde nur, dass die Anne Hathaway...
Ja.
Meine Anne Hathaway
ja.
empfindet diesen Moment eben so und ja. spielt den so.
Ja.
Das wurde ich eben auch gefragt, ne? Dass du da, da haben sich die Schultern so bewegt. Musst du denn da dann richtig weinen und so?
Oh.
Und dann denke ich, ja, ich muss richtig weinen, aber weil meine Figur ja. das so empfindet.
Na klar.
Und jeden Tag auch etwas anders. Also
ja.
ich provoziere das auch nicht, sondern meine Arbeit ist es dann eher zu sagen, wo liegt für mich die Emotion oder wie, also sie entsteht ja erstmal
ja.
dadurch, dass man den Text spricht und dass man ja. die Szene, die Situation, dass man ja. in der Situation präsent ist. Und dann entstehen diese Sachen und das nehme ich mir ja nicht vor. Also ich habe zum Beispiel auch immer ganz viele krasse Emotionen, wenn ich zum ersten Mal eine Szene lese,
aha.
dann ist es eigentlich schon echt wie so ein
ja.
Spielbrett, was ich
ist
mir
so.
Auflege, um das dann auch auf der Bühne zu spielen, ohne dass ich mir das vornehme. Aber es passiert, da passiert ja schon ganz viel, wenn man Sachen liest.
Ja.
Und für mich ist das, also für mich ist das jetzt unabhängig von der Person, der ich das widme, ist das ein wahnsinnig, finde ich, ein starker, trauriger und glücklicher Moment zugleich. Also das ist ja das Tolle, finde ich, an diesem Lied, dass es so eine Stärke am Ende hat und man da irgendwie alles raussingt und einfach auch sagt, nee, so ist der Weg und egal was passiert, hey, alle,
yeah.
that's the way it is.
Ah, ja.
Und dann aber trotzdem diese Traurigkeit empfinden kann.
Ja.
Und deshalb finde ich, also ich stand da eigentlich immer, ich stand da jetzt nicht als Sabrina,
ja.
die irgendwie an ihre Schwester gedacht
ja.
hat, sondern
ja.
ich stand da als Anne Hathaway, die
ja.
irgendwie zum ersten Mal auch richtig Tiefe zeigen kann in all diesem Humor, den
ja.
sie hat und wie sie auch durch das Stück und die Geschichte führt, wo man einfach sieht, ja, die hat ihr Kind verloren und
ja.
Die ist auch manchmal, glaube ich, überfordert, weil sie immer die Starke sein muss, die immer sagt, hey, ist doch alles klar
ja,
und das
ja,
machen
ja.
wir und das machen wir. Und dieser Punkt, den kennt aber jeder. Und deshalb, weißt du, das ist eben das, ich empfinde diese Figur so
ja.
und ich teile die dann ganz offen.
Ja.
Und dann merke ich eben, dass das echte Emotionen vielleicht sind, was dann die Menschen ganz anders triggert. Und dann
ja.
können die das gar nicht verarbeiten und dann müssen die sich das erklären. Also die müssen das dann einordnen,
so,
warum,
ja,
warum
du
ich,
das jetzt so
ja, warum
machst.
Ich das so nackig mache, weißt du. Und das ist auch okay, weil...
Ja, die sind
weißt
ja
du,
nicht
vielleicht
vom
sind
Fach,
die, ja,
so,
aber weil sie auch ja. nicht mit sich selber, also
ja.
das ist ja auch das Schöne, dass
ja.
Menschen vielleicht durch Theater auch Zugang bekommt zu Emotionen, die vielleicht nicht, also ich höre ja ganz oft irgendwie so, boah, ich muss eigentlich gar nicht heulen, aber mir sind die Tränen runtergelaufen. Und das ist ja auch nicht, dass ich dann nach Hause gehe und sage, Mensch, jetzt habe ich irgendwie 50 Leute zum Weinen gebracht, sondern Nein. Wie toll das eigentlich ist, dass ich dann sage, wow, ich konnte, weil ich mich getraut habe, diese Figur so zu spielen, Ja. Hat das bei dir ausgelöst.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist eigentlich, also das finde ich bis heute magisch und das ist großartig.
Das ist das Schönste.
Aber ja, also die Leute müssen das irgendwie einordnen, aber es ist schon für mich abstrakt. Also wenn dann da jemand sagt, du hast da mit den Schultern gewackelt, hast du da jetzt geweint? Und dann denke ich mir so,
Das ist crazy.
Aber ja,
ist ja einfach der Vorgang einer Künstlerin zu sein. Genau das, wo du sagst, du bist die Rolle und machst dich dann dafür auf für die Rolle.
Es ist ja auch meine Interpretation.
Total.
Und dadurch, dass wir auch immer mehrfach besetzt sind, hat ja auch jeder seinen anderen Zugang und das ist doch auch prima.
Ja.
Aber es ist schon, also deshalb sage ich, man muss sich da schon immer komischen Sachen manchmal aufstellen, wo man dann denkt, so wow.
Ich möchte über eine Rolle mit dir unbedingt heute noch sprechen. Und dann müssen wir vielleicht tatsächlich ein zweites Gespräch noch führen für die ganzen anderen Rollen. Es ist einfach auch, du hast so viel gemacht. Oh. Ich möchte mit dir sprechen, weil ich habe das Gefühl, so wie ich dich jetzt kenne, dass eine Rolle dir besonders am Herzen liegt. Und das ist die Johanna in der Päpstin. Ist das so? Habe ich das richtig verstanden?
Also die liegt mir auf jeden Fall aus vielen Gründen am Herzen. Aber ich bin immer so, also wird ja oft gefragt, was ist deine Lieblingsrolle? Und ich gebe da eigentlich gar keine Antwort, weil ich habe so viel Liebe für alle meine Sachen, die ich gespielt habe. Aber klar, also ich denke, bei einem kreativen Prozess erstmal dabei zu sein und dann auch in dieser Form, wie das ja, also es basiert ja auf dem Roman von Donna Cross. Und bevor wir das gespielt haben, haben wir so eine Promo-Tour gemacht, wo wir ein paar Songs schon hatten.
Mhm.
Und da war sie eben auch dabei. Also ist ja auch was ganz Besonderes, so im Tourbus zu sitzen eine Woche und du hast eben diese Autorin von diesem Weltbestseller. Man ist eben von Anfang an dabei. Also ich hatte ja auch das große Glück, mit Dennis Martin, der die ganze Musik schreibt in Fulda und für die Stücke, einfach schon so viele Sachen zusammen machen zu können. Und ich glaube, das größte Geschenk ist tatsächlich, dass da jemand sitzt, den ich musikalisch so schätze und der auch mich und meine Kunst so versteht, die sich auch so gut versteht mit seiner Kunst, dass er dann sagt, ich schreibe eben, also ich habe, er hat mir sehr, sehr viele Rollen auf den Leib geschrieben und Johanna wird natürlich immer meine Nummer eins da auch sein, weil das einfach auch so, ich bin so dankbar, weil wer hätte gedacht, dass das so ein großer Erfolg ist, ne? Und dass sich das in so Stücke einreiht wie Elisabeth und dass so viele Mädels das auch singen und also wo das überall ist, zum Beispiel auch, ich muss lachen, weil ein Kollege sich jetzt vorbereitet hat auf eine andere Produktion von Päpstin.
Ja, ja.
Und dann haben wir irgendwie gesungen und dann kam ein anderer Kollege aus Holland, der sagte, ach, du bist das? Ja, wir kennen das ja alle in der Schule. Aber man weiß natürlich nicht, wer das singt, sondern man weiß nur, wenn was Deutsches gesungen wird, wird ganz oft aus diesem Musical was gesungen, aber wir kennen natürlich die Leute nicht. Oder die Sängerin dahinter. Ja. Ach, du bist das. Das ist total lustig, weil er konnte das Lied auswendig. Er hat gesagt, ich habe das immer gehört, aber ich wusste nicht, dass du das bist.
Ach, krass.
Also ganz spannend und das ist natürlich schön. Also das weiß man ja auch nicht. Und bis heute, also wir haben ja nochmal so eine Neuinszenierung gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich.
Ja.
Und da hat Dennis Martin nochmal einen neuen Song geschrieben und es war total schön. Ich glaube, das war so ein richtig bezeichnender Moment auch, weil er so aufgeregt war, mir den vorzuspielen.
Ja.
Und ich war natürlich aufgeregt, weil ich gedacht habe, weil jedes Mal, also das ist wirklich so, wenn er mir was Neues vorgespielt hat, habe ich immer gedacht, wie kann der noch schönere Musik schreiben?
Mhm.
Wie kann das sein? Weil die Musik ist sowas von wunderbar, wundervoll.
Ja.
Also auch für jeden Sänger ein Geschenk, finde
ich.
Man kann es gar nicht glauben.
Ja.
Und deshalb, ich werde immer dankbar sein. Das ist mein Atemlos irgendwie, ne? Die Songs daraus. Aber da sind wir immer bei dem Punkt. Man ist eben, also man darf dann doch nicht sagen, das ist irgendwie mein Lied oder so.
Ja.
Man muss es dann trotzdem gehen lassen und teilen lassen. Aber in meinem Herzen gehört das ganz fest zu mir.
Ja, das ist schön. Und du hast es so viel gespielt. Ich habe das vorhin vorgelesen, auch in vielen Städten. Nicht nur in Fulda, sondern noch an vielen, vielen anderen Orten.
Ja.
Das ist Wahnsinn. Liebe Sabrina, ich war letzte Woche ja in deiner Vorstellung. Ihr habt gerade Derniere gehabt von Und Julia. auch ein tolles Stück. Das war auch toll, auch ganz toll. Ja. Und ich möchte einmal noch wissen, was sind deine nächsten Pläne? Kommen neue Songs raus? Oder was machst du in nächster Zeit? Was kannst du erzählen?
Also offen erzählen kann ich und das ist ja schon bekannt. Also im Sommer bin ich in Magdeburg, da spiele ich Oklahoma.
Oh cool.
Die Laurie Williams. Mhm. Und ja, ein ganz anderes, also
ja, ganz anderes Genre. Ja, total.
Sehr, mehr so klassischeres Musical, aber wir wollen das auch ein bisschen moderner machen.
Ja.
Wir wollen da auch neu ran und da freue ich mich total, dass ich da dabei sein kann, weil da habe ich auch eine wahnsinnige Liebe dazu, einfach auch einen neuen Blick auf Dinge zu haben und das irgendwie auszufüllen. Und ja, dann... ich würde so gerne das erzählen, das kann ich aber noch nicht erzählen. Machen wir dann Teil 2.
Ja.
Da sind ganz tolle Sachen in der Pipeline, also die ich gerade plane und die meinen Tag total bestimmen.
Toll.
Und das ist etwas, was wovon ich immer geträumt habe. Und ja, es kommt Musik, also ist nach wie vor geplant, dass dieses Jahr mein deutschsprachiges Album kommt.
Mega.
Aber ich muss eben auch eingestehen, dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen mache, es ist manchmal super schwierig zu planen. Es kommen immer tolle neue Sachen und ich bin eigentlich immer nur am logistisch irgendwie die Sachen zusammenbauen, so ein Puzzle, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Und das ist ein totales Geschenk, ist ein totaler Luxus. Und ja, ich habe wahnsinnig viele Ideen und gucke einfach, was ich dieses Jahr in die Realität umsetzen kann. Und es gibt zwei große Sachen, die nehmen eigentlich, also die nehmen schon mein ganzes Jahr ein in der, in der Vorbereitung.
Okay, wow.
Und da bin ich gerade dran und es ist einfach irre und bald darf ich hoffentlich drüber reden.
Toll.
Und es ist ein wahnsinniges Geschenk, aber ich bin auch jetzt in 3 Wochen bin ich wieder im Studio, arbeite an eigener Musik und da kommt auch einiges wieder.
Ach toll, ach wie schön. Ich verfolge alles und freue mich sehr. Sabrina, ich habe zum Ende meines Podcasts immer eine Frage an meine Gäste, die stelle ich dir auch. Und zwar, wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben in dieser Welt?
Ja, für alle eigentlich, die keine haben.
Ja.
Also für Kinder, für Tiere.
Ja.
Und für Ungerechtigkeit in jeglicher Hinsicht. Damit kann ich nicht gut leben. Und dafür werde ich immer meine Stimme erheben. Und das sieht man auch, wenn man mir folgt.
Ja.
Da kann man, glaube ich, sehr klar sehen, für was ich stehe und für was ich für was ich brenne auch.
Ja. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Vielen Dank für deine Kunst und für dich. Das ist eine Bereicherung für diese Welt und auch für mich persönlich.
Danke, liebe Eva.
Ja.
Gebe ich zurück.
Dankeschön. Und wir danken euch fürs Zuhören.
Ja.
Teilt die Folge überall. Verschickt die Folge weiter und gebt mir euer Feedback. Lasst Sabrina in Ruhe damit. Ich werde dann aussuchen die schönsten Teile. Und bis dahin sage ich meinen Satz, den ich immer sage: Love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Diese Folge wurde euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Gretas Pastillen. Balsam für deine Stimme.